Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Peter Sawicki. Schönen guten Abend.
Heute geht ein Jahr zu Ende, das einige Veränderungen mit sich gebracht hat. Eine kleine Veränderung. Heute Abend richte ich als Ihr Bundeskanzler die Neujahrsansprache an Sie. Der reibungslose, mitunter fast freundschaftliche Übergang von der alten Bundesregierung zur neuen hat überall in der Welt viel Anklang gefunden. Es ist ein gutes Zeichen für die Stärke unserer Gesellschaft.
Kaum einen Monat im Amt hält Olaf Scholz bereits seine erste Neujahrsansprache als Bundeskanzler. Er wirbt darin unter anderem fürs Impfen, aber auch für Zusammenhalt in der Gesellschaft. Alles Wichtige aus dieser Ansprache, daraus schildern wir gleich. Nach dem zweiten Corona-Jahr blicken wir auf wichtige Aspekte der Pandemie in 2021 zurück und werfen einen Blick voraus. Außerdem das gestrige Gespräch zwischen Joe Biden und Wladimir Putin über die Krise an der ukrainisch-russischen Grenze ist gleich auch ein Thema. In China hat ein lokaler Lockdown auch für deutsche Firmen Folgen und die Verschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen beschäftigt uns auch gegen Ende der Sendung dann. Alle Dinge kommen auch mal an ein Ende, sogar die Kanzlerschaft von Angela Merkel. Und so wendet sich am heutigen Abschlusstag 2021 nach 1,5 Jahrzehnten Merkel Olaf Scholz erstmals als Kanzler mit der Neujahrsansprache an die Menschen in Deutschland. Wenig überraschend ist Corona das bestimmende Thema. Auffallend ist aber der durchaus optimistische Tonfall im Gegensatz zu einigen anderen Stimmen an diesem Tag. Klaus Remme fasst zusammen.
Olaf Scholz würdigte den so wörtlich fast freundschaftlichen Übergang von der alten Bundesregierung zur neuen als gutes Zeichen für die Stärke unserer Gesellschaft. Und die positive Tonlage zieht sich durch die gesamte Ansprache. Die Reaktion auf die Pandemie und das katastrophale Hochwasser im Sommer enthalte auch eine durch und durch erfreuliche Botschaft.
Manche beklagen in diesen Tagen, unsere Gesellschaft sei gespalten. Ich möchte hier mit aller Deutlichkeit sagen, das Gegenteil ist richtig. Unser Land steht zusammen. Was ich überall wahrnehme, das ist eine riesige Solidarität, das ist überwältigende Hilfsbereitschaft, das ist ein neues Zusammenrücken und Unterhaken.
Anders als Angela Merkel im vergangenen Jahr vermeidet Scholz offene Kritik an Corona-Leugnern und Impfgegnern. Die ehemalige Bundeskanzlerin hatte vor einem Jahr noch von Unverbesserlichen gesprochen, von gefährlichen und zynischen Verschwörungstheorien. Eine starke Gemeinschaft halte Widersprüche aus, so Scholz, wenn wir Respekt voreinander haben, fügte er hinzu. Während der Bundeskanzler also von neuem Zusammenrücken spricht, sieht der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ein Auseinanderdriften von Teilen der Gesellschaft. Er sagte heute Morgen im Deutschlandfunk:
Das Schlimme dabei ist in der Tat die Tatsache, dass wir erfahren, dass in unserer Gesellschaft vieles auseinanderdriftet. Wir haben nicht mehr die gemeinsamen Medien. Wir haben keine gemeinsame Öffentlichkeit mehr. Und wenn wir keine gemeinsame Lebenswirklichkeit, keine gemeinsame Öffentlichkeit haben, dann macht mir das um den Bestand unserer freiheitlich-rechtsstaatlichen Demokratie, macht mir wirklich Sorgen.
Etwa 2/3 der Ansprache des Bundeskanzlers sind Corona gewidmet. So sehr man sich nach 21 Monaten danach gesehnt habe, leider sei die Pandemie nicht vorbei. Angesichts der Infektionsgefahren durch die Omikron-Variante warnte Scholz, jetzt kommt es auf Tempo an. Wir müssen schneller sein als das Virus.
Ich weiß, dass manch einer und manch eine skeptisch ist, sich sorgt, die Impfung könnte negative Folgen haben. Inzwischen sind allerdings fast 4 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt geimpft, ohne größere Nebenwirkung. Gerade die neue Virusvariante sollte nun den Ausschlag geben, sich impfen zu lassen. Das ist der Weg aus dieser Pandemie.
Doch dieser Weg könnte noch lang werden, vor allem in Deutschland, warnte heute Morgen der Virologe Christian Drosten in diesem Programm.
Es ist einfach ein Sonderzustand in Deutschland. Es gibt unter den großen Industrieländern in Europa kein anderes, das so eine große Impflücke hat. Und das ist ein zunehmendes gesellschaftliches Problem und das wird uns in einen extremen gesellschaftlichen, auch wirtschaftlichen Nachteil bringen. Wir werden, wenn wir diese Impflücke nicht geschlossen kriegen, auch zum nächsten Winter hin wieder ein ähnliches Problem haben.
Im letzten Drittel seiner Ansprache spricht der Bundeskanzler von den 20er Jahren als einem Jahrzehnt des Aufbruchs. Deutschland habe alles, was es für den Umbau hin zu Klimaneutralität brauche. Mit Blick auf Deutschlands Rolle in der Welt verwies er auf die morgen beginnende deutsche Präsidentschaft der G7-Gruppe. Man wolle diese führenden Industrienationen der Welt zu Vorreitern für eine gerechte Welt machen. Die Grenzen der Ukraine, so viel zu dieser Krise, seien nicht verhandelbar. Und während Angela Merkel im vergangenen Jahr unter anderem noch Gottes Segen für das kommende Jahr gewünscht hatte, endet die Ansprache von Olaf Scholz heute so.
Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit. Mein großer Wunsch für 2022, bleiben wir zusammen.
Klaus Remme über die Neujahrsansprache von Bundeskanzler Olaf Scholz, die im Übrigen auch in voller Länge bei uns zu hören sein wird, ab 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Und wir haben es gehört, auch der gesellschaftliche Zusammenhalt spielt in der Ansprache eine Rolle. Gestern hatte im Rahmen von Protesten gegen die Corona-Politik in München ein Bundeswehrsoldat ein Drohvideo erstellt. Er wurde festgenommen, ist aber jetzt wieder frei. Henning Pfeiffer.
Seine Drohungen waren wenig konkret. Zu Gewalt oder einem Einsatz von Waffen rief der Soldat nicht auf. Er stellte dem Staat ein Ultimatum. Bis gestern 16 Uhr sollten freiheitsbeschränkende Corona-Maßnahmen zurückgenommen werden. Was danach passieren sollte, ließ er im Unklaren. Der Vorwurf, öffentlich zu Straftaten aufgerufen zu haben, geht auf ein zweites Video zurück. Darin befiehlt der Feldwebel den ihm untergebenen Soldaten, dass sie Teilnehmer von verbotenen Protestspaziergängen vor der Polizei schützen sollten. Gestern gegen 19 Uhr wollten sich Gegner einer Impfpflicht zu einer Art Jahresabschlussspaziergang in München treffen. Dort erschien der Bundeswehrsoldat und wurde festgenommen. Nach seiner Vernehmung waren die Ermittler der Kripo Traunstein und auch die Staatsanwaltschaft davon überzeugt, dass von dem 29-Jährigen keine Gefahr ausgeht. Noch in der Nacht kam er auf freien Fuß. Die Ermittlungen gegen ihn laufen dennoch weiter. Zudem muss der Bundeswehrsoldat mit Disziplinarmaßnahmen rechnen.
Henning Pfeiffer. Seit vielen Wochen gehen in fast allen Teilen Deutschlands mal Hunderte, mal Tausende gegen die Corona-Politik auf die Straße. Gleichzeitig stoßen die Einschränkungen laut Umfragen nach wie vor weitgehend auf Akzeptanz. Glücklich dürfte aber kaum jemand derzeit sein, angesichts von jetzt fast 2 Jahren Pandemie, die dank der Impfstoffe zwar abgemildert worden ist. Ein Ende ist durch die neue, offensichtlich hoch ansteckende Omikron-Variante aber vorerst weniger absehbar geworden. Volker Findhammer mit einer Corona-Jahresbilanz.
Deutschland krempelt die Ärmel hoch. Mit diesem Slogan startete kurz vor dem Jahreswechsel die Impfkampagne und eine 101-jährige Frau in Sachsen-Anhalt bekam medienwirksam die erste Spritze. Gesundheitsminister Jens Spahn zeigte sich damals sehr zuversichtlich.
Dieser Impfstoff, made in Germany, bedeutet Hoffnung für uns und die Welt. Impfen ist Fortschritt und Impfen ebnet uns den Weg raus aus dieser Krise.
Aber dass auf diese zweite Welle im Laufe des Jahres noch 2 weitere folgen sollten, hielt auch Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer letzten Neujahrsansprache für unwahrscheinlich.
Ich denke, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, nie in den letzten 15 Jahren haben wir alle das alte Jahr als so schwer empfunden. Und nie haben wir trotz aller Sorgen und mancher Skepsis mit so viel Hoffnung dem neuen Jahr entgegengesehen.
Doch 2021 beginnt zugleich mit einer Nachricht, die wenig Mut macht. Bund und Länder beschließen, den zweiten Lockdown nicht nur bis Ende Januar zu verlängern, sondern auch noch zu verschärfen. Dadurch gehen die Fallzahlen auch wieder zurück. Anfang Februar meldete das Robert-Koch-Institut eine 7-Tage-Inzidenz von nur noch knapp über 60. Und bis zum Spätsommer sollten alle Menschen in Deutschland ein Impfangebot erhalten. Doch schon klopft die britische Variante B.1.6.1.7 an die Tür und alsbald sieht es wieder anders aus. Bund und Länder vereinbaren Anfang März, den Lockdown bis zum 28. März zu verlängern und legen sich zugleich auf einen Öffnungsplan fest, der mit der Einführung kostenloser Schnelltests einhergehen soll. Und dann gehören auch Rückschläge zu dem vergangenen Corona-Jahr dazu.
Das Impftempo hatte und hat deutlich zugenommen. Dann machten uns Meldungen über mögliche Nebenwirkungen bei AstraZeneca einen zumindest vorläufigen Strich durch die Rechnung. Wir hatten gehofft, dass wir langsam die Einschränkungen lockern können. Dann gingen und gehen die Infektionszahlen wieder deutlich nach oben.
Musste Jens Spahn bei einem der zahlreichen Auftritte in der Bundespressekonferenz eingestehen, weshalb die Impfung mit AstraZeneca erst einmal ausgesetzt wurde. Und kurze Zeit später kamen auch noch Irritationen über bedrohliche Nebenwirkungen des BioNTech-Impfstoffs bei Jugendlichen dazu, was auch für die Impfkampagne abträglich war. Und weil die Infektionsraten wieder deutlich stiegen, beschließt der Bundestag Ende April die bundesweit einheitliche Corona-Notbremse. Inzwischen ist auch der kurze Sommer längst vergessen, der zumindest den Anschein von einer zurückkehrenden Normalität vermitteln wollte, worüber sich auch alle Wahlkämpfer vor der Bundestagswahl freuten, weil sie selbst Hoffnung machen konnten.
Vollständige, unbeschwerte Freiheit gibt es nur mit Impfen. Ohne Impfen keine Freiheit, jedenfalls nicht so in der Form, wie wir es uns vorstellen.
So der Antreiber Markus Söder, der als Vorsitzender der Konferenz der Länder keine Gelegenheit ausließ, um sich selbst an die Spitze der Bewegung zu stellen. Auch wenn die Infektionszahlen in Bayern in der vierten Welle wie in Sachsen und in Thüringen schnell durch die Decke gingen. Aber der Bundestagswahlkampf und das Nachwirken der entspannten Sommermonate und dem bis dahin noch guten Verlauf der Impfungen hat zu weiteren Fehleinschätzungen geführt.
Dank des enormen Fortschritts bei den Impfungen, viele Menschen schützen sich und andere durch Impfungen, können wir den pandemischen Ausnahmezustand verlassen in einen Zustand mit besonderer Vorsicht, etwa mit 3G im Innenraum. Aber das Signal ist sehr wichtig, die schwersten Monate liegen hinter uns.
Aber einer wollte das Jens Spahn damals schon nicht glauben. Karl Lauterbach.
Die Impfrate stagniert, der Winter kommt, die Fallzahlen steigen, viele Kinder sind derzeit infiziert. Wir haben im Moment wirklich keinen Schub nach vorne.
Dennoch hat sich auch der heutige Gesundheitsminister dem Druck der FDP in der neuen Ampelkoalition gebeugt und die epidemische Lage von nationaler Tragweite auslaufen lassen. Inzwischen musste die neue Ampelkoalition das Infektionsschutzgesetz schon zweimal nachbessern, um die vierte Corona-Welle einzufangen. Und jetzt steht Omikron vor der Tür.
Berichtet Volker Findhammer. Und dass eben Omikron auch in Deutschland die Oberhand gewinnt, das steht für Fachleute außer Frage. In anderen Ländern ist das schon längst der Fall. Und so gibt es mit Beginn des neuen Jahres weitere Corona-Hochrisikogebiete. Anja Günther.
Neue Hochrisikogebiete sind Italien, der Kleinstaat San Marino im Nordosten Italiens, Malta und Kanada. Als Hochrisikogebiete gelten Länder oder Regionen, in denen Experten zufolge die Gefahr besonders groß ist, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Etwa weil es viele Erkrankte gibt, sich das Virus dort besonders schnell ausbreitet oder weil das Gesundheitssystem überlastet ist. Wer aus einem Hochrisikogebiet zurück nach Deutschland reist und nicht vollständig gegen Corona geimpft oder genesen ist, muss Folgendes beachten. Es gilt eine Quarantänepflicht von 10 Tagen. Frühestens 5 Tage nach der Einreise kann man sich mit einem negativen Corona-Test von der Quarantäne befreien. Mit der Einstufung von Italien, San Marino, Kanada und Malta hat die Bundesregierung inzwischen fast 60 Länder und Gebiete als Hochrisikogebiete ausgewiesen. Damit stets verbunden ist eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Von der Risikoliste gestrichen wird die Insel Mauritius im Indischen Ozean. Die Bundesregierung plant zudem, von der kommenden Woche an keine Virusvariantengebiete mehr auszuweisen. Grund dafür ist, dass sich die besonders ansteckende Omikron-Coronavirus-Variante auch in Deutschland immer stärker verbreitet. Beliebte Reiseländer wie etwa Großbritannien und Südafrika sollen daher statt als Virusvariantengebiet nur noch als Hochrisikogebiete gelistet werden. Dies hätte weniger strikte Quarantänebestimmungen zur Folge.
China hat von Beginn an eine besonders strikte Corona-Politik gefahren. Kurz vor den Olympischen Winterspielen in Peking ist das umso mehr der Fall. Neue Ausbrüche gibt es trotzdem. In einer Millionenmetropole im Norden des Landes gibt es derzeit den größten Ausbruch seit fast 2 Jahren. Und verhängt wurde dort deshalb ein überaus starker Lockdown, harter Lockdown. Und das beeinträchtigt immer mehr auch internationale Firmen, darunter Bosch und Siemens. Eva Lambi-Schmidt hat die Einzelheiten.
Die Millionenstadt Xi'an ist quasi leer. Auf Online-Videos ist zu sehen, wie Lastwagen und Menschen in Schutzanzügen auf den Straßen eine Flüssigkeit versprühen, die Stadt desinfizieren soll. Die 13 Millionen Bewohner der Metropolregion dürfen ihre Wohnungen ohne Genehmigung der Behörden nicht verlassen. Unternehmen haben in ihren Fabriken zum Teil Feldbetten für ihre Mitarbeiter aufgestellt, um die Produktion aufrechtzuerhalten. Auch die 20 deutschen Unternehmen in der Stadt, darunter Bosch und Siemens, sind vom Lockdown betroffen. Jens Hildebrandt von der Deutschen Auslandshandelskammer in Beijing erklärt die Situation vor Ort.
Die Mitarbeiter müssen ja, die wohnen ja auch nicht alle in der Nähe der Fabrik, deswegen ist es ein logistischer, ziemlicher aufwendiger Akt und kann wahrscheinlich auch nicht sichergestellt werden, dass die immer wieder reinkommen können. Deswegen einfach Feldbetten in der Produktion, damit die Produktion aufrechterhalten werden kann.
Aber auch das sei nur eine Notlösung. Die Produktion ist eingeschränkt. Besonders schwierig sei es, so Hildebrandt, dass für die Produktion notwendige Teile nicht geliefert werden können.
Da ist es ein großes Problem. Die Logistik ist im Moment schwierig. Also LKWs rein und raus zu kriegen aus Xi'an ist sehr kompliziert. Und von daher ist die Auswirkung auf die Lieferkette bei den deutschen Unternehmen auf jeden Fall zu spüren.
Xi'an ist außerdem ein wichtiger Standort für die Halbleiterindustrie. Samsung stellt hier spezielle Chips für Smartphones her und schränkt seine Produktion wegen des Lockdowns ein. Auch der US-Chip-Hersteller Micron warnt vor Unterbrechungen der Produktion.
Die Halbleiterkrise, die zieht sich ja schon eine Weile. Die wird durch solche Vorfälle halt nochmal verschärft. Und gerade die deutsche Automobilindustrie ist halt angewiesen auf Halbleiter. Und von daher, das wird sich halt so ein Trickle-Down-Effekt haben, den auch die deutsche Wirtschaft am Ende irgendwie spüren wird. Aber die Unternehmen vor Ort sind jetzt nicht angewiesen auf die Samsung-Halbleiter zum Beispiel.
Sagt Jens Hildebrandt von der Deutschen Auslandshandelskammer. Er glaubt allerdings nicht, dass der Lockdown in Xi'an genauso große wirtschaftliche Auswirkungen haben wird wie der Lockdown zu Beginn der Pandemie in Wuhan. Sowohl die Behörden als auch die Unternehmen in China hätten in den vergangenen 2 Jahren der Pandemie dazugelernt und sich auf solche Situationen eingestellt. Wann der Lockdown endet, ist noch nicht absehbar. Nach den Erfahrungen der Deutschen Auslandshandelskammer hat es bei den Lockdowns bisher immer etwa 2 bis 4 Wochen gedauert, bis die Unternehmen wieder den Betrieb aufnehmen konnten.
Wie sollen die in Europa in Teilen als zu niedrig geltenden Impfquoten erhöht werden? In Deutschland könnte ja bald eine Pflicht zum Impfen für alle auf den Weg gebracht werden. In der Slowakei sollen jetzt finanzielle Anreize Abhilfe schaffen. Kilian Kirchgessner dazu.
Die Prämien sind üppig gewählt. 300 Euro bekommen alle Slowaken über 60 Jahre, wenn sie geboostert sind. Wer sich nur die erste und zweite Dosis verabreichen lässt, bekommt immerhin 200 Euro. Das ist insbesondere in der Slowakei eine hohe Prämie, weil viele Rentner an der Armutsgrenze leben und mit wenigen 100 Euro pro Monat auskommen müssen. Ab dem 1. Januar werden die Prämien ausgezahlt, und zwar auch rückwirkend für diejenigen, die sich schon früher haben impfen lassen. Die Regierung hofft auf einen Ansturm auf die Impfzentren, wie Finanzminister Igor Matovič sagt. Das Ziel ist vor allem, die Gesundheit und das Leben von den Verletzlichsten zu schützen, von unseren Alten. Und den Ansturm auf die Krankenhäuser zu verringern, also unser Gesundheitspersonal zu schützen. Und schließlich wollen wir unsere Wirtschaft vor unnötigen Lockdowns schützen und vor Schäden, die Covid anrichtet. Die Slowakei zählt mit einer Impfquote von nicht einmal 50% zu den Schlusslichtern in der EU. Zugleich gehört das Land bei der Zahl der Infektionen und der Todesopfer zu den am schwersten Betroffenen. Bereits zu Beginn der Impfkampagne versuchte die Regierung, mit einer Lotterie die Slowaken zu den Impfzentren zu locken. Allerdings war die Resonanz verhalten. Die jetzt eingeführten Impfprämien, von denen jeder profitiert, sollen nach Hoffnung des Gesundheitsministeriums besser wirken.
Kilian Kirchgessner. Offene Kämpfe zwischen Russland und der Ukraine schweben als Drohszenario über dem Jahr 2022. Das hat auch Europa in Alarmbereitschaft versetzt. Und so wird Moskau mit harten neuen wirtschaftlichen Sanktionen gedroht. Etwa Mitte Januar stehen dann zunächst Gespräche in verschiedenen Formaten an. Zuvor haben gestern die Präsidenten der USA und Russlands erneut miteinander telefoniert. Und in Moskau zeigte man sich danach durchaus zufrieden, wie Marta Wilczynski berichtet.
Es sei nicht einfach ein Gespräch gewesen, sondern eine wichtige politische Aktion der Präsidenten Russlands und der USA, erklärte Wladimir Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow nach dem rund 50-minütigen Telefonat. Nicht nur seien die Gespräche nach Ansicht des Kreml offen und sachlich verlaufen, man habe auch deutliche Fortschritte erzielt. Präsident Biden hat deutlich gemacht, dass die USA nicht beabsichtigen, offensive Angriffswaffen in der Ukraine zu stationieren. Unser Präsident hat darauf hingewiesen, dass dies einer der Kernpunkte ist, die in unseren Dokumenten enthalten sind, die wir den Amerikanern übergeben haben und über die wir weiter verhandeln wollen. Vor rund 2 Wochen hatte das russische Außenministerium 2 Entwürfe für Abkommen veröffentlicht über konkrete Sicherheitsgarantien zwischen Russland und den USA und der NATO. Wichtigster Punkt: der Verzicht auf eine Erweiterung des Bündnisses und damit der kategorische Ausschluss eines NATO-Beitritts der Ukraine, auch in Zukunft. Moskau hatte seitdem mehrfach das Ultimatum wiederholt. Sollten die USA und die NATO nicht auf diese Forderungen eingehen, werde man eine entsprechende militärtechnische Antwort finden. US-Präsident Biden habe in dem Telefonat einmal mehr mit Sanktionen gedroht, sollte es zu einer Eskalation an der ukrainischen Grenze kommen. Laut Berater Uschakow habe Putin darauf erwidert, dass wenn der Westen beschließt, diese oben erwähnten beispiellosen Sanktionen einzuführen, das zu einem vollständigen Abbruch der Beziehungen zwischen unseren Ländern führen könnte. Der regelmäßige Kontakt auf höchster Ebene soll nun nach Angaben des Kreml weiter fortgesetzt werden. Für Mitte Januar sind zudem in Genf eine Reihe von Gesprächen geplant zwischen Vertretern Russlands und der USA, ein Treffen im Rahmen des NATO-Russland-Rates sowie Beratungen mit Vertretern der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE.
Eine zentrale Begleiterscheinung dieses Jahres war auch die Inflation. Mit am heftigsten vielleicht ist sie in der Türkei zu spüren. Mehr als 20% betrug dort zuletzt die Inflationsrate, wofür übrigens auch Präsident Erdogan mitverantwortlich gemacht wird. Deutlich teurer ist jetzt unter anderem auch das Nationalgetränk Raki, der traditionelle Anis-Schnaps. Er wird ganz besonders gerne zu Silvester getrunken. Weil der Schnaps aber so teuer ist, blüht die illegale und somit auch gesundheitsgefährdende Produktion. Karin Sens aus Istanbul.
Mert lehnt über der Ladentheke seines kleinen Getränkehandels in Istanbul. Hinter dem 29-Jährigen stehen zig verschiedene Rakke-Flaschen. Rakke ist inzwischen Luxusware, sagt er. Umgerechnet rund 17 Euro kostet die Literflasche. Viele Türken verdienen aber nur 200 Euro im Monat. Der Löwenanteil des Preises bleibt beim Staat hängen. Der erhebt eine Luxussteuer. Darum ist immer mehr gepanschter Racke im Umlauf, gerade zu Silvester.
Früher kam das Ordnungsamt selten zur Kontrolle, heute 3-4 Mal pro Woche. Ich habe mich auch schon beschwert, weil die Kunden misstrauisch werden.
Dabei ist echter Racke relativ leicht zu erkennen. Eine Banderole mit QR-Code klebt über dem Deckel. Wenn man die Flasche aufschraubt, knackt es. Das Geräusch ist auch Ahmed wichtig. Wie viele Türken trinkt auch der 32-Jährige gerne mal Anis-Schnaps. Auf den wird in einem schmalen Glas traditionell noch Eis und etwas Wasser gegeben. Dadurch bekommt er eine milchige Farbe. Ahmed achtet im Restaurant darauf,
dass der Kellner die Flasche am Tisch vor deinen Augen öffnet zum Beispiel. Oder man kann das als Rakke-Kenner auch schmecken oder an der Farbe sehen, die er annimmt, wenn man Wasser dazu gibt. Aber das alles merkt man nur bis zum zweiten Glas. Danach sind die Zunge und der Kopf betäubt.
Die Alkoholpanscher füllen in der Regel in gebrauchte Originalflaschen ab, weiß Sefta. Sie arbeitet in einer Istanbuler Bar und ermahnt ihre Kollegen.
Bitte achtet darauf, dass die leeren Flaschen, die ihr in den Müll werft, auch kaputt gehen. Denn sonst holen sie Müllsammler wieder raus und verkaufen sie den Leuten, die selber Alkohol und Rake machen.
Ahmed, der Racke-Liebhaber, erzählt, dass er sich früher oft mit Freunden zu Hause auf einen Racke getroffen hat. Jetzt seltener. Sie können sich's einfach nicht mehr leisten.
Mein Mitbewohner hat neulich hausgemachten Racke besorgt. Und obwohl er den vor meinen Augen getrunken hat, habe ich mich nicht getraut. Ich bleibe da lieber bei der konventionellen Flasche. Man hört ja in den Nachrichten, dass Menschen sich mit gepanschtem Alkohol vergiften.
Noch teurer wird's im Meyhane, einem traditionellen Lokal, in dem vor allem Rakke zum Essen getrunken wird. Ahmed Bey ist Wirt im Süden der Türkei an der Ägäis.
Die hohen Steuern drauf sind ein Problem für unsere Bürger. Deshalb sind wir gezwungen zu akzeptieren, dass jeder seine Flasche mitbringen kann. Wenn wir das nicht machen, würde unser Geschäft mindestens um 50% zurückgehen. Und dann würden wir geschäftlich Probleme kriegen.
Er verdient also am Essen, das er serviert, und toleriert den mitgebrachten Alkohol, erklärt er. Der Wirt kann allerdings schwer kontrollieren, ob sein Gast echten gekauften Racke, selbstgemachten oder gepanschten mitgebracht hat, vor allem wenn die Flasche schon angebrochen ist. Ahmed Bey nimmt das in Kauf, denn er weiß, Rakke ist mehr als nur ein Getränk zum Essen oder ein Schnaps. Er verkörpert die türkische Seele. So sieht es auch der 39-jährige Ravin.
Egal wie teuer er ist oder wie viele ihn noch trinken, er bleibt Nationalgetränk. Der Rakke ist praktisch in unseren Genen festgeschrieben.
Karin Sens aus Istanbul war das. Hoffnungsvoll hatten viele Menschen im Sudan in die Zukunft geblickt. Von politischen Reformen bleibt am Ende von 2021 aber immer weniger übrig. Im Herbst hat sich das Militär an die Macht geputscht und geht gegen Proteste zunehmend mit Gewalt vor. Allein gestern starben 4 Menschen, unter anderem durch Kopfschüsse. Thilo Spanhehl berichtet.
Ein Video auf Twitter. Schüsse sind zu hören. Ein Mann im gelben Pullover fällt zu Boden. Es bildet sich sofort eine Traube von Menschen. Er wird weggetragen. Das Video wurde laut dem Twitter-User nahe der sudanesischen Hauptstadt Khartoum aufgenommen und bereits 100-fach geteilt. Das Zentralkomitee der sudanesischen Ärzte teilte mit, dass bei den Protesten in den letzten Tagen 2 Menschen durch direkte Kopfschüsse und 2 durch Schüsse in die Brust getötet wurden. Insgesamt 40 sollen Schussverletzungen erlitten haben. Entweder werden die Morde geleugnet oder man versucht, die Demonstrierenden zu kriminalisieren, anstatt ihnen einfach mal zuzuhören. Osman Mehani, Chefredakteur einer sudanesischen Zeitung bei einem Fernsehinterview. Zum Jahresende hat das Ausmaß der Gewalt noch mal eine ganz andere Dimension angenommen. Das ist eine große Veränderung. Und das politische Klima wird immer angespannter. Die Proteste richten sich gegen das Militär. Ende Oktober hatte es sich an die Macht geputscht. Aber nach internationalem Druck wurde einen Monat später der gestürzte Regierungschef Abdullah Hamdok wieder eingesetzt. Jetzt teilt er sich die Macht mit dem Militär. Der Übergangsregierung gehören auch Generäle an, denen schwere Menschenrechtsverstöße und Korruption vorgeworfen werden. Geht zurück in eure Kasernen. Das Militär wird uns nicht regieren. Skandieren die Demonstrierenden. Tausende gehen seit Wochen überall im Land auf die Straßen. Wir sind heute hier, um das Militär zu stürzen. Wir wollen eine zivile und demokratisch gewählte Regierung. Das Militär und die Islamisten müssen abgelöst werden. Wir wollen eine Regierung für die sudanesischen Bürger. Eigentlich hätte die Übergangsregierung das Blutvergießen verhindern sollen. Doch immer noch sterben Menschen und überall herrscht Gewalt. Das Militär muss abdanken. Die Übergangsregierung ist keine Lösung. Bis heute wurde keines der Ziele der Revolution erreicht. Die USA, die EU und die Vereinten Nationen verurteilten das Vorgehen der sudanesischen Sicherheitskräfte. Zuletzt hatten Polizei und Militär auch zentrale Brücken gesperrt und Patrouillen eingerichtet, um Ausgangssperren durchzusetzen. Außerdem wurden Telefon- und Internetverbindungen ins In- und Ausland gekappt.
Corona-bedingt findet die 70. Vierschanzentournee ohne Fans statt. Im deutschen Team hofft man dennoch auf vordere Plätze in der Gesamtwertung. Und die Qualifikation für das morgige Neujahrsspringen in Garmisch hat diese Hoffnung zunächst bestärkt. Martin Thiel.
Besonnen und angriffslustig geht es in Richtung Neujahrsspringen. Markus Eisenbichler liebt die Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen und bei blauem Himmel mit Sonne und Rückenwind ließ er es richtig krachen. Schnelle Anfahrt, tiefe Hocke, kräftiger Absprung und dann passte alles.
Der Luftstand ist relativ hoch, jetzt fliegt er weit und ein schöner Satz von Eisei. Ein schöner Satz und da gibt es auch Beifall. 137 Meter.
Und das reichte, um die Qualifikation vor dem Turnier führenden Japaner Ryoyo Kobayashi zu gewinnen. Eisei ballte die Siegerfaust und jubelte, aber nur kurz. Seine Form ist nicht stabil, das weiß er. Er feiert jeden Sprung. Der Qualifikationssieg war Nebensache.
Um das geht es mir eigentlich gar nicht so richtig. Mir hat der Sprung gefreut. Der Sprung war gut. Er war nicht so gut wie der zweite Trainingssprung, aber trotzdem auf einem hohen Niveau. Und das ist mir wichtig, dass ich das wieder ein paar Mal machen kann und freut mich.
Eisenbichler ist demütig, aber Eisenbichler ist auch ein Fliegertyp und ihm liegt die Olympiaschanze. Schon vor 2 Jahren lieferte er sich ein Duell mit Kobayashi im Wettkampf und unterlag dem späteren Tournee- und Grand-Slam-Sieger nur knapp. Alles deutet also auf ein spannendes Neujahrsspringen hin, denn auf Platz 3 in der Qualifikation landete mit Karl Geiger der zweite deutsche Skispringer. Der Weltcup-Führende hat noch gute Chancen, die Tournee zu gewinnen und will alles geben, um auch am Neujahrstag siegreich zu sein.
Versuchen, ja.
Klingt auch bescheiden, klingt auch demütig, weil er weiß, es muss alles passen. Aber er ist eben auch in Topform, die es zum Siegen braucht.
Ja klar, man kann nur sein Bestes geben und das werde ich machen. Und man darf sich echt keine Schwäche erlauben. Also einfach mal so auf gut Glück reinstarten, das wird nicht funktionieren. Und deshalb muss man auch wirklich jeden Tag und speziell jeden Wettkampfsprung extrem gut nutzen.
Mit den Vorfliegern Geiger und Eisenbichler haben sich insgesamt 8 DSV-Adler qualifiziert. Für das Neujahrsspringen, das vor 100 Jahren zum ersten Mal ausgetragen wurde und zum Jubiläum fast ohne Zuschauer stattfinden muss. Ein paar Glückliche konnten sich aber einen Platz im Restaurant Olympiahaus direkt an der Schanze ergattern und durften von der Sonnenterrasse aus zuschauen.
Also ich freue mich total. Wir kommen seit über 15 Jahren hierher zum Neujahrsskispringen und es ist Traumwetter. Und ich wäre sehr traurig gewesen, wenn ich es nur am Fernseher hätte verfolgen können. Ich freue mich riesig, dass wir bei dem Wetter hier auch draußen dabei sein können.
Ja, wir fühlen uns sehr privilegiert, dass wir hier heute sitzen dürfen. Das ist ganz toll. Natürlich wäre es schöner, wenn ganz viele Leute mehr da wären, um die Springer anzufeuern.
Das ist sehr, sehr schade. Ja, das vermisst man ja, ne? Diese Stimmung, diese Party, dieses Mitsingen und Fiebern und Schreien und Brüllen.
Keine frenetischen Fans, keine Party, aber für den ersten Tag im Jahr ist wieder Sonnenschein angekündigt. Und es wird in jedem Fall ein spannendes Duell um die Führung bei der 70. Vierschanzentournee.
Martin Thiel berichtete und das waren die letzten Informationen am Abend in diesem Jahr, heute mit Peter Sawicki. Danke Ihnen fürs Zuhören in diesem Jahr. Alles Gute, guten Rutsch und auf Wiederhören im kommenden Jahr.